ARD Sounds. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Willkommen. Schneller zum Berliner Hauptbahnhof, zumindest für Fahrgäste aus dem Norden, ist das ab heute möglich, denn die neue S-Bahn-Linie S15 ist am Mittag an den Start gegangen. Die fährt vom Hauptbahnhof über den S-Bahnhof Wedding bis nach Gesundbrunn und wieder zurück in beiden Richtungen jeweils im 10-Minuten-Takt. Bei der Premiere auf der kürzesten Berliner S-Bahn-Strecke mit dabei unsere Reporterin Annette Miersch.
Mit Feuerwerksfontänen wird die erste offiziell einfahrende S15 auf dem nagelneuen unterirdischen Bahnsteig am Hauptbahnhof begrüßt. Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Berlin und Brandenburg, ist froh, dass es nach jahrelanger Verspätung nun endlich losgeht.
Naja, wir haben jetzt zum ersten Mal eine S-Bahn-Verbindung aus dem Norden zum Hauptbahnhof. Bisher ist der ja nur in Ost-West-Richtung erschlossen. Das ist schon ein großer Vorteil vom Gesundbrunnen, das ist ja ein wichtiger Knoten. Also die Wege werden kürzer, 5 Minuten Fahrzeit, also das ist schon eine Top-Verbindung.
Geschmeidig rollt der Zug auf neuen Gleisen durch kleine Tunnel und über geschwungene große Brücken mitten durch die Bürogebäude der wachsenden Europa City. Erstmal nur mit geladenen Gästen. Nach einer schwungvollen Rechtskurve fädelt sich der Zug dann in den S-Bahn-Ringverkehr Richtung Gesundbrunnen ein. Dieser Übergang wird betriebstechnisch die große Herausforderung sein, erklärt Berlins S-Bahn-Chef Heiko Büttner.
Wir haben halt eine sehr hohe Zugdichte im Berliner S-Bahn-Netz. Ja, und die lässt sich in Deutschland auch mit nichts anderem vergleichen, mit keinem anderen System vergleichen. Und wenn Sie eine hohe Zugdichte haben und haben irgendwo ein Problem, dann kann sich das auf Folgezüge übertragen. Das ist die Herausforderung und das wollen wir eben durch einen guten Fahrplan, der ist gestrickt, der ist geplant und vor allen Dingen natürlich im stabilen Betrieb dem begegnen.
Das heißt, wenn es auf dem Ring hakt, dürfte es auch auf der S15 holprig werden. Aber erstmal rollt's. Auf dem Rückweg der Jungfernfahrt von Gesundbrunnen nach Hauptbahnhof steht der Zug dann allen Fahrgästen offen. Die meisten sind extra deswegen gekommen und sehr aufgeregt, so wie die S-Bahn-Azubis Timo Fei und Julian.
Also wir haben die Scheiben in Wannsee haben wir die repariert für diese Bahn. Also wir arbeiten bei der S-Bahn, sind Azubis deswegen.
Haben wir uns unsere Hilfe angeboten? Wurde dann liebend angenommen und haben diesen Zug halt noch frisch gemacht, alles Decker weggemacht, dass die Inbetriebnahme der S15 heute gut laufen wird.
Diese Hoffnung der beiden 18-Jährigen geht schon mal auf. Mit dem Zug jede Menge Leute, die sich privat für Züge begeistern aus allen Altersgruppen. Die Handys sind gezückt, es wird gefilmt im Zug und auf den Bahnsteigen. Zuginfluencer sind dabei, auch Trainspotter und sogar echte Fahrgäste mit Koffern und Reisezielen außerhalb Berlins.
Eine Dinge von Gesundbrunn in 5 Minuten bis zum Hauptbahnhof ist wunderbar.
Ja, S15, es ist super praktisch, schön, dass sie da ist.
Es war relativ voll, wir sind auf der Strecke einmal stehen geblieben, aber im Endeffekt ans Ziel gekommen. Ein schönes Erlebnis.
Schön zu sehen, die neuen Gebäude und so an der Strecke. Schade nur, dass es nicht weiterfährt.
Die geplante Verlängerung der S-Bahn-Strecke in Richtung Süden wird in der Tat noch lange dauern. 10 Jahre mindestens, allein bis zum Potsdamer Platz. Ja.
Die S15 verbindet ab heute den nördlichen S-Bahnring mit dem Berliner Hauptbahnhof. Ein Beitrag von Annette Miersch war das. In Paris, London und Warschau, da kommt man nur mit gültigem Ticket durch eine elektronische Schranke auf die Bahnsteige und damit in die Züge. Immer wieder wird es auch für Berlin diskutiert. Geht es nach der CDU, soll es Zugangssperren auf den Linien U5, U7 und U8 als Pilotprojekt geben. Später sollen dann alle Berliner U-Bahnhöfe entsprechend nachgerüstet werden. Viel zu teuer, viel zu aufwendig, sagen die Kritiker. RBB24 Inforadio-Reporterin Juliane Kowolik fasst die Argumente zusammen.
Einsteigen bitte.
U-Bahnhof Alexanderplatz zur Mittagszeit. Hunderte Menschen wuseln über die Bahnsteige. Die Züge fahren im Minutentakt auf mehreren Ebenen ein und aus. Sollte sich die CDU mit ihrem Vorschlag durchsetzen, würden hier die elektronischen Zugangskontrollen eingebaut werden. Das Ziel: mehr Sauberkeit, mehr Sicherheit und weniger Schwarzfahren. Nur ein Teil der Fahrgäste hält die Maßnahme für sinnvoll.
So gut, gibt es in Moskau, gibt es in Paris. Man ist sicher, das finde ich ganz gut.
Ich bin gegen Zugangskontrollen, weil ich finde, dass es ein Stück Freiheit nimmt.
Vielleicht lieber nicht. Die Gelder könnte man für irgendwas anderes, nützlicheres vielleicht verwenden.
Eine Machbarkeitsstudie hatte vor Jahren 400 Millionen Euro für den Umbau berechnet. Seitdem sind die Baukosten aber stark gestiegen. Der Fahrgastverband IGEP geht auch nicht davon aus, dass durch die wegfallenden Ticketkontrolleure weniger Personal nötig wäre. Sprecher Christian Lino.
Bei all diesen ganzen Zugangssperren muss ich in jedem Falle immer vor Ort jemanden platzieren, rund um die Uhr, der sicherstellt, dass man überhaupt dann den Zugang gewährt bekommt.
Außerdem müsste das gesamte Ticketsystem umgestellt werden, sodass auch Fahrgäste mit Papierfahrscheinen aus anderen Verkehrsverbunden oder mit dem Deutschlandticket Zugang hätten. Diese Umstellung würde nochmal sehr viel Geld kosten. Das sagt Christian Böttger, Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, der die Organisation und Finanzierung von Eisenbahnen untersucht.
Es gibt heute kein System, das all diese Fahrscheine automatisch und zuverlässig erkennt. Das wäre also eine komplette Neuentwicklung und die würde also vermutlich mehr Geld kosten als die bauliche Ausstattung der Bahnhöfe. Wir haben ja heute auch Umsteigeanlagen zwischen U- und S-Bahnen zum Beispiel. Das heißt, in Wirklichkeit müsste man das sicherlich dann auch bei der S-Bahn machen.
Die CDU hält die Umrüstung trotzdem für machbar. Für ein paar Cent mehr pro Fahrschein bekämen die Berliner ein saubereres und sichereres U-Bahn-System. Das sagt ihr verkehrspolitischer Sprecher Johannes Kraft. Man könne zunächst auch nur einige Bahnhöfe umbauen für einen Bruchteil der Gesamtkosten.
Da sage ich immer, wir können uns durchaus ein bisschen mehr Mut trauen in dieser Stadt. Insofern ist ja auch unser Vorschlag, dass man nicht sofort das gesamte System in den Blick nimmt, sondern dass man das auf 3 U-Bahn-Linien macht und dass diese U-Bahn-Linien sind bewusst ausgewählt. Und all die Bedenken, die immer vorgetragen werden, beispielsweise Denkmalschutz, dafür gibt es mindestens mal heute Lösungen. Auch das Thema Barrierefreiheit. Wenn es nicht die 100% werden, dann wären es vielleicht 90%, aber dann haben wir auch schon sehr, sehr viel erreicht.
Die BVG gibt schriftlich zu bedenken, dass viele Stationen über 100 Jahre alt seien, zu schmal oder statisch nicht dafür ausgelegt seien und der Umbau mit erheblichem finanziellen und betrieblichen Aufwand verbunden sei.
RBB-Reporterin Juliane Kowolik berichtete. Es ist keine Wehrpflicht, sondern ein Wehrdienst. Trotzdem ändert das einiges, gerade für junge Menschen. Jeder 18-Jährige muss neuerdings einen Fragebogen ausfüllen. Junge Frauen können sich freiwillig melden. Deutschland soll wehrfähiger werden. Wie und warum? Darüber informieren Jugendoffiziere der Bundeswehr an Schulen. In Brandenburg werden sie künftig vom Bildungsministerium unterstützt, berichtet rbb24 Brandenburg-Reporterin Amelie Ernst.
Jugendliche bei der Meinungsbildung unterstützen, das möchte Brandenburgs Bildungsminister Gordon Hoffmann von der CDU. Deshalb kooperiert sein Ministerium ab sofort mit der Bundeswehr und ermöglicht ihr Kontakte zu weiterführenden Schulen.
Gerade in Zeiten, wo es eben auch darum geht, Resilienz zu entwickeln, Verteidigungsfähigkeit zu stärken, ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man mit jungen Menschen über die Fragen redet, die sie umtreiben. Und da braucht es eben auch Partner, die das aus dem eigenen Erleben vielleicht auch nochmal mit einem anderen Blick glaubhafter erzählen können.
Jugendoffiziere halten Vorträge vor Schulklassen oder kommen für ein- oder mehrtägige Seminare an die Schulen. Das gab es auch bisher schon, allerdings nur dort, wo Schulleitungen und Lehrkräfte das bei der Bundeswehr anfragten. Nun kann auch die Bundeswehr ihrerseits aktiv werden, aber
wichtig ist, dass es ein freiwilliges Angebot ist. Keine Schule ist gezwungen, es zu nutzen. Und sie haben natürlich auch die Möglichkeit, das unterschiedlich auszugestalten. Wir haben gehört von Podiumsdiskussionen, wo sowohl Jugendoffiziere dabei sind, aber auch Vertreter von Friedensinitiativen. Und wie gesagt, letzten Endes ist es immer auch ein Teil der Unterrichtsgestaltung. Es muss Anknüpfung finden an die Lehrpläne und die Lehrkräfte müssen es entsprechend begleiten und müssen dann eben auch dafür sorgen, dass andere Perspektiven mit Einfluss finden.
Der Bildungsminister und auch die Vertreter der Bundeswehr kennen die Vorwürfe, einseitige Einflussnahme auf Jugendliche und Werbung für die Truppe. Doch das sei bei den Schulveranstaltungen nicht der Fall, betont Sebastian Noting, der zuständige Fachbereichsleiter Ost der Bundeswehr.
Wir unterliegen aber auch dem Beutelsbacher Konsens. Das heißt, keine Überwältigung mit Meinungen, die man selber vielleicht hat. Auch nicht das Vertreten, sag ich mal, nur in einer reinen Bundeswehrperspektive, sondern was kontrovers diskutiert wird in der Gesellschaft, muss auch kontrovers dargestellt werden.
Wehrdienst, Ukraine-Krieg, Aufrüstung. Zu diesen Themen gäbe es unter Schülerinnen und Schülern den meisten Gesprächsbedarf, so Noting. Nicht gedacht seien die Veranstaltungen als Nachwuchsrekrutierung.
Wenn halt natürlich Schüler auch Fragen dazu haben, wie komme ich zum Beispiel zur Bundeswehr? Was sind dort Karrieremöglichkeiten? Dann gibt es ganz klar die Antwort von uns, okay, dafür ist die Karriereberatung da. Da könnt ihr quasi diese Fragen stellen. Wir sind dafür nicht da.
Einige Schulen haben bereits Erfahrungen mit Jugendoffizieren gesammelt, so wie das Hannah-Arendt-Gymnasium in Potsdam. Hier werde das Thema Bundeswehr und Sicherheit meist in Klasse 10 oder 11 behandelt, berichtet der stellvertretende Schulleiter Jens Hase.
Wichtig ist eine gesamtgesellschaftliche Debatte über alle möglichen sicherheitspolitischen Themen. Und die Bundeswehr trägt einen Teil dazu bei. Und der ist eben wichtig, auch im Unterricht zu besprechen. Und wenn die entsprechenden Experten dazukommen können, dann würden wir sie gerne auch dabei haben.
Kontroverse Debatten nicht ausgeschlossen.
Amelie Ernst war das aus Potsdam. Und das war der Tag aus Berlin und Brandenburg.
Und für einen Blick über den Berliner und Brandenburger Tellerrand haben wir folgenden Podcast-Tipp. China. Geheimnisvoll, mächtig, oft unverstanden. Im Podcast Weltmacht China werfen ARD-Experten und Expertinnen einen tiefen Blick auf das Land der Mitte. Wie ticken die Menschen dort? Welche großen Themen beschäftigen sie? Und was hat das eigentlich alles mit uns, mit Deutschland zu tun? Analysen, Hintergründe, ungehörte Geschichten. Weltmacht China. Zu hören auch in der ARD-Sounds-App.